Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Lars Köhne begrüßen. Lars, wir hatten schon ein langes Telefongespräch. Da hatte gerade meine Tochter einen Unfall gehabt. Und ich muss wirklich sagen, du hast mit deiner Ruhe, die du ausgestrahlt hast, mich schon alleine deshalb beruhigt. Und ich weiß, du hast auch viel zu erzählen. Du hattest selbst auch eine Sportlerkarriere hinter dir und hattest auch Unfälle. Du kannst dich jetzt erinnern. Ja, du bezeichnest dich selbst als helfender Mensch und es ist bestimmt viel darauf zurückzuführen, dass du einfach in deinem Leben schon so viel erlebt hast und so viel für dich transformiert hast. Und ich denke, deshalb kannst du ganz viel Menschen einfach auch Unterstützung geben und schon alleine, du hast ihnen viel zu sagen, weil einfach so diese Konflikte im eigenen Leben, die unterstützen einen ja auch, selbst in die Transformation zu gehen und dann auch einfach zu helfen und zu geben. Aber vielleicht magst du uns mal, Lars, darüber berichten, wie dir so in deinem Leben einfach Konflikte geholfen haben oder unterstützt haben, auf deinen Weg in deine Herzensaufgabe zu kommen.
Okay. Ja, erstmal auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich, dass das Gespräch beruhigend gewirkt hat damals, das Telefonat. Konflikte. Konflikte sind, ich probiere immer den Kern zu betrachten. Und bei Konflikten kann ich vielleicht von zwei Sachen ausgehen. Das eine ist die sogenannte Enttäuschung. Das heißt, ich habe einen Konflikt, ich habe mir etwas gewünscht, vorgestellt, ich arbeite auf etwas hin und das entspricht dem nicht. Das kann natürlich auch eine andere Person sein. Oder ich, da kommen wir gleich drauf zurück, auf die andere Person. Aber erstmal habe ich einen Konflikt mit dem Leben. Das heißt, ich habe eine Ausrichtung, die ist im besten Falle wohlwollend, aber entspricht meinem Eigenwillen, so wie ich mir das wünsche und vorstelle. Und dann aus welchen Gründen? Und die sind eben meiner Meinung nach nicht wirklich in der Gänze zu verändern, ist das, was wir Schicksal nennen oder karmischer Lebensplan. Und das stellt uns dann vor einen Konflikt, dass es eben nicht so passiert, wie wir uns das wünschen. Und dann kann ich auf der einen Seite sehr viel Kraft und Zeit meines Lebens damit aufwenden, zu probieren, das irgendwie zu glätten und zu bügeln und vielleicht innerhalb dieser ursprünglich gewählten Lebensausrichtung weiterzumachen. Oder wenn die Konflikte, wenn diese Stopps vom Leben her so stark sind, dass es nicht mehr geht, dann muss ich mich anderweitig orientieren. Und das ist bei mir einige Male passiert, ja. Du hast die Sportlerkarriere, das war so mein Teenager-Traum, da im Langsprint. Da war ich schon sehr gut, da für eine gewisse Zeit in der nationalen Liga. Aber das ist relativ schnell dann beendet worden durch eine Verletzung. Und wenn so der Teenager-Traum, und jetzt bin ich so der große Leichtathlet, beendet wird, da war ich 18, da fällt man in ein Loch. Und dann, was ist jetzt noch wichtig? Weil Schule hat mich nicht wirklich interessiert damals. Ich habe viel gelesen, ich habe viel über Philosophie gelesen. So, das war, aber es gibt noch ganz anderes. Ich war 12 Jahre alt, da ist meine Mutter an einem Kunstfehler, an einem ärztlichen Kunstfehler, plötzlich verstorben. Also von gesund zu nicht mehr da. Und. Also ich möchte jetzt nicht die ganzen Traumatisierungen. Jeder hat seine Traumatisierung. Und das sind für mich Lebenskonflikte. Und dann fängt man an, sich anders auszurichten. Und bekommt auch die Möglichkeit, sich selbst vielleicht ein wenig oder zur Gänze neu zu definieren. Ja, also wenn ich vorher der Leichtathlet war, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, da war ich nachher nicht mehr der Leichtathlet.
Ja.
Ich war vorher der Sohn, bleiben wir bei diesen beiden Beispielen, und ich der geliebte Sohn, das war ein sehr liebevolles Mutterverhältnis, Mutter-Sohn-Verhältnis. Das war plötzlich nicht mehr da. Ich war immer noch Sohn, aber die Mutter war nicht mehr da. Also wer bin ich denn? Da kommt es zu den Klassischen, dass du das weißt, jeder, der sich mit Psychologie und Entwicklung ein bisschen beschäftigt hat, dann kommt natürlich, wer bin ich jetzt? Ne? Will ich jetzt ganz früh erwachsen werden? Muss ich jetzt ganz früh erwachsen werden? Ich bin erst 12, die Pubertät fängt gerade an. Solche Sachen, die richten uns dann aus in, oder wir können uns dann ausrichten in eine andere Sache und wir können uns neu erfinden, ist jetzt ein bisschen blumig ausgedrückt, aber ja, man kann sich ein wenig neu erfinden. Das ist übrigens auch neuronal feststellbar. Ja, es ist das neuronal sicherlich auch feststellbar, dass man plötzlich dann nicht mehr der, ich bin nicht mehr der Ehemann, ich bin nicht mehr der, sagen wir, wenn jemand den Job verloren hat, er ist gekündigt worden oder irgendwas anderes und es gibt eine ärztliche Diagnose, dann kommt man aus diesem Muster raus, was relativ stabil ist, glaube ich. Das 90%, habe ich mal gelesen, 90% der Gedanken, die man denkt, der neuronalen Verstrickung hier oben, wenn man die misst an den Örtlichkeiten, die sind ähnlich 90% wie die vom Vortag. Also wir bewegen uns in einer Routinesituation und bei 10% ungefähr, die wir neu denken. Und in so einer Lebenskonfliktsituation ist das dann anders. Da hat man, ich weiß jetzt keine Zahl, ich sag mal vielleicht immer 30-40%, um sich neu zu erfinden. Und dann können auch neue und im Long Run, längerfristig, mittelfristig auch vielleicht menschlichere, bessere Lebenswege eingeschlagen werden. Das ist die eine Sache. Da gehen wir beim, das sind wir beim Leben, bei den Lebenskonflikten. Das andere sind die Konflikte mit den anderen Homo sapiens Wesen, ja, die halt nicht dem entsprechen, was wir uns wünschen oder erwarten. Und da gibt es dann das berühmte Spiegelspiel. Ja, das kennt auch jeder, ne? Also du bist jetzt mein Spiegel und alles, was in der Welt passiert, was du jetzt mir, hat was mit mir zu tun. Also muss ich bei mir schauen, was ist bei mir in der energetischen Unausgewogenheit vielleicht oder was projiziere ich so? Und wenn ich daran arbeite, mir das bewusst wird und es vielleicht in die Lösung bringen kann, dann bin ich keine Konfrontationsfläche mehr für dich. So. Das ist auch toll. Da gibt es das Ho'oponopono, ne? Das Ritual, das Vergebungsritual ist sicherlich ganz toll. Und dann sollte man aber, und das finde ich gerade in diesen Zeiten, da sollte man sehr wachsam sein. Und da verlieren sich viele Menschen drin, merke ich. Also auch von den Klienten her, die verlieren sich da. Die sind dann immer so, ja, wenn die Welt so schlecht ist, muss ich ja auch ganz schlecht sein. Und dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Das heißt, der Konflikt Mensch zu Mensch darf auch und manchmal soll er auch in eine andere Reaktion führen. Und zwar, okay, Spiegel, ich habe geguckt bei mir. Ich bin natürlich nicht aus dem Ego raus, das hat nie was mit mir zu tun. Das ist, wäre dann so eine Projektion. Ich bin frei, ich bin heilig und das ist dein Thema, das sollte es auch nicht so. Da gehen wir so ein bisschen in den Narzissten rein, das nicht. Aber wenn ich ehrlich und offen geschaut habe, ich bin bereit, mich zu verändern, in der Partnerschaft zum Beispiel, ich bin bereit zu schauen, was ist da bei mir, was trage ich noch. Wenn man das beendet hat, soweit es einem möglich ist, dann kann man beim Spiegelspiel etwas anderes spielen. Und zu sagen, nämlich das, was ich betrachte, entspricht nicht dem, was hier tief in meinem Herzen ist. Und ich möchte das nicht mehr und ich trenne jetzt unsere Lebenswege. Also ich vermeide dich. Ich will dich nicht mehr sehen. Hab ein gutes Leben, du hast meinen Segen und die guten Wünsche, aber geh. Das ist die zweite Möglichkeit. Und da bemerke ich, dass diese Konsequenz häufig von Menschen gescheut wird. Gerade ganz aktuell. Und gerade aktuell in dieser Weltengeschehen haben wir Menschen, die scheinbar korrekturresistent sind. Es muss ja auch immer ein Miteinander, eine Konfliktlösung muss immer ein Miteinander sein. Und da gibt es viele, die korrekturresistent sind. Und dann kann man sagen, schönes Wort in unserer Sprache, lebe wohl. Ja, das vielleicht zu deiner Frage.
Das finde ich jetzt spannend. Also ich merke so in mir einen Widerstand, aber auch wieder kein Widerstand. Weil wir hatten tatsächlich gestern, wir brauchen es ja nicht so genau sagen, aber so diese Sache. Andreas hat den ziemlich großen Konflikt im Außen. Und dann habe ich so gesagt, naja, du gehst total in Resonanz, also muss das was mit dir zu tun haben und dann kannst du es ja auch für dich lösen. So, und du sagst jetzt genau, eigentlich kann man sagen, nee, eigentlich will ich damit nichts mehr zu tun haben. Und ich löse mich jetzt aus der Situation, weil ich habe das Gefühl, das ist mir zu blöd. Ja, und das ist eine ganz neue Herangehensweise, weil ich immer denke, okay, ich nehme mir meine Macht zurück und ich muss mich nur ändern, dann wird das im Außen schon alles gut. Also das ist, ja, ich meine, ist es wirklich eine Lösung, sich dann von allem zu trennen, was nicht mehr stimmig ist? Also gerade in Partnerschaften, ist das nicht gerade die Tendenz, die man im Außen sieht, dass die sagen, oh nee, du regst mich so auf, ich gehe jetzt und deshalb kommen die ganzen kurzen Partnerschaften zustande. Also wir ärgern uns schon mit uns 30 Jahre zusammen und wir denken immer, nee, wir können es alles noch lösen. Es ist wirklich eine gute Diskussion. Also ich finde es spannend.
Obacht, was ich, ja genau, das ist auch ganz wichtig. Also das habe ich nicht so gesagt, so ich mag, es gibt eine Konfliktsituation und ich sage, hier schleich dich. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, erstmal schauen, erstmal reflektieren, soweit es einem möglich ist. Hat das was mit mir zu tun? Gerade wenn es, guck mal, Partnerschaft, Kinder, da ist immer noch mal eine ganz andere Situation. Da gibt es Verantwortung, da gibt es, das sind ganz langfristige Prozesse, gerade bei Kindern und wo man schauen muss, geht irgendwann nichts mehr. Ich habe, ohne da jetzt weiter was drüber zu reden, ich habe so eine Situation durch und die ist in keinster Weise angenehm. Ja, also grundsätzlich, wenn es ein gutes Miteinander gibt und immer einen Austausch und Reibung und aber trotzdem wieder Austausch und Annäherung, dann auf gar keinen Fall die Nummer zwei. Wenn aber Nummer eins, und da rede ich jetzt, über vielleicht nicht Lebenspartnerschaften oder sowas oder auch Jobverhältnisse.
Ja. Ja, wir haben über ein Jobverhältnis gerade geredet.
Viele Leute sind einfach finanziell davon abhängig, denken wir. Ja, das ist, da kommen wir aber gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber da sage ich auch, wenn Leute zu mir kommen, ja, ich würde gerne auch sowas anderes machen, so energetisch arbeiten oder Leuten helfen, da sage ich, das kannst du gerne machen. Aber wie das jetzt aussieht gerade erstmal, kann ich dir nicht raten, das ist deine Entscheidung, aber ich kann dir nicht raten, schmeiß alles hin, beende deine Ausbildung bei Person XY, hab ein Zertifikat, mach eine Website und miet dir einen Arbeitsraum an oder so. Aber bei manchen wiederum sage ich das. Da sage ich dann, okay, wie ist deine Verantwortung anderen Menschen gegenüber? Ne? Ich bin alleinstehend und so. Das mal ganz, ganz tolle Geschichte, kurz als Beispiel. Da kam mal jemand zu mir, der war sehr erfolgreich in seinem Beruf, was er gemacht hat. Das war in Sachsen. Ich sage jetzt keine Details dazu. Und der sagt, dass ich bin jetzt 30, ich habe ein bisschen was an die Seite gelegt und ich kann nicht mehr. Und er erzählte mir dann so von seinem Plan, den er hat. Er hat gesagt, ich gehe jetzt pilgern. Sag ich, was machst du pilgern? Der war jetzt auch nicht sonderlich gläubig, dass man pilgern, gläubig, den Jakobsweg. Nein, der sagt, ich habe mir einen Pilgerwagen gekauft. Das kannte ich gar nicht. Das ist wie so ein zweirädriger Wagen, kein Bollerwagen. Den konnte man sich mit so einem Hüftgurt, kann man sich den anschnallen, den muss man nicht tragen. Und da kann man so 150, 160 Kilo draufpacken. Und den zieht man dann. Dann hat er sich einen Pilgerstab, glaube ich, auch besorgt und hat gesagt, mein Ziel ist, ich gehe nach Süden. Ich will erfahren, was das Leben hat. Ich brauche nicht viel Geld. Ich habe ein Zelt, ich habe einen Schlafsack, ich schlafe irgendwo oder so. Ich will wissen, was das reine Sein ist im Gehen. Wow. Und da habe ich gesagt, machen. Ich habe nie wieder was von dem gehört, aber der wird sicherlich tiefe Erfahrungen gemacht haben. Also da wiederum würde ich sagen, ja. Aber in den normalen verantwortlichen Sachen, Obacht, normal schauen. Wir brauchen zurzeit Geld. Immer noch und wahrscheinlich noch mittelfristig länger, um Dinge zu kaufen, die wir fürs tägliche Leben benötigen. Aber dann gibt es wiederum auch den Punkt, wo man sagt, ich habe alles versucht. Also wirklich ganz, ganz offen sagen, ich habe alles versucht und ich schaffe es nicht, noch die nächsten 15, 20, 30 Jahre bis zur Rente in dieser Festanstellung, unter diesen Gegebenheiten, in diesen Hierarchien, mit dem, was ich mache. Ich kann nicht mehr. Auch das war bei mir irgendwie so ein Fall damals mit dem Fernsehen, wo ich sagte, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und zum Glück war damals schon die andere Möglichkeit gegeben. Da wurde ich ins kalte Wasser geschmissen, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, okay, das ist weitaus weniger Einkommen. Es ist auch bis heute immer geblieben. Aber wenn ich das reduziere, reicht es. Und es macht mich aber glücklich.
Ja.
Also ganz, ganz, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ja. Nicht auf Krawall gebürstet, erstmal ganz, ganz tief natürlich im Spiegelspiel gucken, aber wenn es zum Beispiel jetzt, nochmal ganz kurz das, und wenn es eine Situation gibt mit einer, sag ich mal, ich bin auf einem wohlwollenden Weg, ich fühle Liebe im Herzen, ich betrachte die Schöpfung, in diesem Chaos wohlwollend und probiere mein Feld fließen zu lassen in das, und es kommt jetzt eine Energie durch einen Menschen, die mich komplett niedermacht. Ja, das sagt man ja heute, sind das die Hater. Die Hater, sagt man ja, ne? Die Hasser, die dann da plötzlich da so einen Kommentar rausschmeißen oder sich meistens machen sie es nicht direkt, aber gehen wir davon aus, es gibt eine direkte Konfrontation. Dann habe ich auch das Recht zu sagen, stopp. Raus aus meinem Feld, gutes Leben, lebe wohl, raus. Ich werde dich nie wiedersehen. Und das kann auch mit guten Freunden sein. Mhm. Da muss man gucken. Das ist ein ganz, ganz weicher Übergang. Aber irgendwann ist der dann ganz knall, kann der, darf der ganz knallhart sein.
Es ist ja dann auch eine gehörige Achtsamkeit, die man auch sich aneignen darf,
für sich selbst
zu sorgen. Ja, vielleicht kannst du da mal noch von deinem Weg berichten, weil du standest ja schon auch in der Situation, wo du diesen Weg gegangen bist. Und ich weiß, dass dein Weg auch ein schamanischer Weg war. Also und vielleicht kannst du darüber berichten, wie du dann in deine Selbsterfahrung gegangen bist und in deine Entwicklung gerade in diesem, auf diesem schamanischen Weg. Du willst ja nicht, dass ich dich als Schamane benenne, weil du sagst, da gehört ganz viel dazu. Eine stetige Praxis auch in einem, wir hatten kurz vorher drüber gesprochen. Aber vielleicht magst du einfach darüber berichten, wie du diesen Weg gegangen bist und was du da gefunden hast auf diesem Weg.
Also wie viele andere, die beginnen sich intensivst mit anderen, mit der Anderswelt, nennen wir es mal so, oder mit nicht physikalischen Realitäten auseinanderzusetzen. War auch das bei mir in der Phase, die sehr belastet war, wo ich sehr, sehr unglücklich war. Auch das hatte auch mit der damaligen Ehe zu tun. Und das gipfelte dann, also ich habe Ja gesagt zu etwas. Ein Beispiel konkret für die dazuhören. Es gibt diese sogenannte Zerstückelungsreise im Schamanismus. Was auch immer Schamanismus ist, das ist ja auch so ein Grundbegriff, der irgendwie für alles angesetzt wird, von ich zünde ein Teelicht an, was in Ordnung ist, als Ritual, bis hin zu ich male mich blau an und schreie nach den gehörnten Keltengöttern. Also das ist ja irgendwie alles, oder ich mache südamerikanischen Schamanismus nach, weil ich den da gelernt habe, vielleicht die Berechtigung habe oder auch nicht. Das ist ja ein Wahnsinnsfeld. Schamanismus, ja. Ich mag den Begriff Naturrituale mag ich sehr gerne, zum Beispiel. Oder Animismus, das klingt ein bisschen neutral, aber das Wissen, dass alles beseelt ist. Also diese Zerstückelungsreise, die da merke ich oder habe oft gehört, die wird so beim ersten Wochenende, Grundworkshop, schamanische Sachen, und da wird so eine Zerstückelungsreise gemacht, ja. Also wo man auseinandergebrochen wird, explodiert, zerhackt wird und dann wieder zusammengesetzt wird. Das ist ein ganz tiefer Initiationsritus. Als ich den damals gemacht habe, das war im Jahr 2007, sagte der Schamane zu mir, eigentlich hast du jetzt, also der wollte mich sowieso nicht ausbilden, weil er sagte, die Spirits sagten, das musst du alles selber dir erarbeiten, aber ich kann dir ein paar Sachen sagen und da kannst du dran teilnehmen, wenn du möchtest. Da kriegst du dann ja. Und sagte mir dann, wenn du das möchtest, wenn du das machst, dann kann es passieren, dass du danach anders bist, neu bist. Das ist ja, da gibt es ja viele Parallelen auch. Also auch zum Beispiel die Taufe oder so in den christlichen Sachen, so das Untertauchen in Wasser, was ja viele animistische Traditionen auch haben. Ich wasche dich mit Wasser rein und dann bist du neu, dann fängst du neu anfangen, ist im Schamanismus unter anderem diese Zerstückelungsreise. Und er sagte, wenn du das machst, mache ich das für dich, das ist aber deine Entscheidung, und denke sehr stark darüber nach, ob du das machen willst, weil es kann sein, dass du danach alles verlierst. Weil die Geister dich dann führen und dein bisheriges Leben dann nicht mehr so passt. Und ich habe Ja gesagt. Ich weiß Leute, die haben Nein gesagt auch. Die hatten Angst davor, aber es hat mich so stark gezogen, und ich habe Ja gesagt. Und ich habe im Nachhinein alles verloren. Also ich will jetzt nicht die gesamte Geschichte erzählen, aber es gab dann über 2 Jahre später, nach dieser ersten Zerstückelungsreise, gab es einen Zusammenbruch bei mir, wo ich ausgelacht wurde von Dämonen. Gefühlt, das klingt immer ziemlich, wer das mal erlebt hat, angenehm ist das nicht. Ich habe das als Dämonen wahrgenommen. Die haben gesagt, du schaffst es nicht in diesem Leben. Das zu tun, wovon du träumst. Und dann gab es eine zweite Stimme in meinem Kopf, die sagte, wenn du dich so fühlst, wenn du es nicht tust, dann tu es jetzt einfach. Und das Bild war dazu, dass ich als Schamane oder als helfender Mensch, aber für mich war es dann halt Schamane, war das Einzige, was ich fassen konnte. Das war das, wo mein Geist frei war, die Trommel zu nehmen. Und ich konnte das nur Schamane, Schamanismus nennen oder schamanisch praktizierend. Das mag ich ja auch gern, den Ausdruck. ich saß in einem Zelt und habe mit Leuten gearbeitet. Das war die Vision dazu. Und ich habe das dann gemacht. Und das war dann direkt wirklich das. Da gab es viele Zufälle. Ich mag das, es gibt keine Zufälle. Ja, doch, das Leben wirft mir was zu. Also es ist mir zugefallen. Man kann den schon noch benutzen, ohne sich gleich schlecht zu fühlen, energetisch. Also ich habe dann angefangen zu arbeiten. Neben dem normalen Fernsehjob, neben dem Leben als Familienvater. Und konnte, war in der Lage, durch Regelungen, durch den Blick, der mich sich auch eröffnet hatte, der sich dann veränderte, Menschen zu Diensten zu sein und da zu lindern. Und darüber veränderte sich dann alles. Ich habe dann alles verloren, ich habe den Job aufgegeben, die Ehe war dann beendet. Das ist alles auch, sind auch schmerzhafte Prozesse. Ja? Aber es gibt auch so eine Prüfung dann. Und da, deshalb bin ich jetzt beim Schamanismus. Wenn man wirklich ernsthaft einen Weg einschlägt, und der ist auch im Buddhismus so, und der ist auch im Christentum so und der ist auch im Islam so und der ist auch bei allen anderen Glaubensstrukturen so, dann wird man geprüft, meinst du es ernst? Davon kann jeder berichten. Und danach folgten ja Jahre, wo ich kein wirkliches Zuhause hatte, sondern entweder am Anfang in einem alten Bulli und später in alten Wohnmobilen rumgefahren bin, von Ort zu Ort zu Ort, am Anfang im Zelt gearbeitet habe, später dann auch Räume angemietet habe, aber eigentlich so, da wurde dann so dieser Wanderschamane, da wurde ich dann genannt, wo ich eigentlich nur unterwegs war. Ich habe mir irgendwann mal so die Fahrtkosten meiner jetzigen Frau, die Fahrtkostenaufstellung so 2015, 2016, das waren zigtausende von Kilometern, die ich da in den Jahren gefahren bin und stand zu Diensten, war darüber auch sehr glücklich. Also es war sehr erfüllend, es war ein erfüllendes Leben, aber es war so ein richtiges Vagabundenleben auch. Und das ist anspruchsvoll gewesen. Aber Das hat mich zu was gebracht, nämlich eine ganz einfache Feststellung. Nichts macht mich so glücklich, wie wenn alle Faktoren aller Welten Ja sagen und es geht einem Menschen nachher besser. Und ich habe da irgendeine Art von Anteil dran. Ich würde niemals sagen, ich habe geheilt. Gibt es ja immer so diese, ich bin dann nur dabei, vielleicht bin ich nur Vermittler. Aber nichts macht mich so glücklich wie das. Und das war immer an oberster Stelle von allem. Und deshalb habe ich weitergemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt die Frage ausgiebig beantwortet? Ich kann natürlich noch weitermachen. Aber es ist, und der Grund, der Grund, und vielleicht um das, weil du es auch angesprochen hast, ich habe schamanisch angefangen, aber ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr so genannt werden. Die traditionellen Ausbildungswege in den indigenen Kulturen sind zum Teil so krass, dass ich die wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Gerade die sibirischen und so, von denen, was ich gehört habe. Insofern, auch gerade die nordischen sind sehr, sehr krass. Und vielleicht dürfte ich mich nach Geisterwelt so nennen, aber ich habe irgendwann etwas festgestellt, dass die Ernsthaftigkeit, die ich für mich dabei sehe und auch die Konsequenz, und ich habe euch das kurz im Vorgespräch ja schon gesagt und das werde ich gleich auch sagen, die vermisse ich. Also ich habe neulich einer alten Schamanin etwas gelesen und die hat gesagt, ihrer Meinung nach muss man sehr, sehr gefestigt sein als Energetiker oder Schamane, wenn man zum Beispiel ein Beltane-Fest leitet, also das Fruchtbarkeitsfest, wo halt dann auch die Gehörnten, die wilden freien Wesen gerufen werden, um ausschließen zu können, dass keiner der Teilnehmer und man selbst nicht eine Anhaftung dann davon trägt. So, und das geschieht nicht. Das geschieht definitiv nicht in vielen der schamanischen Zirkeln und Gruppen. Da ist Ego, dann kommen die Energien und das ist auch ganz toll und man fühlt sich auch plötzlich, von mir aus auch sinnlich und kräftig und da ist Ego drin und dann gibt es schon das eine oder andere Energiechen und Wesenheit, die sagt, da hafte ich mich dann mal an. Das ist jetzt sanft ausgedrückt. Mhm. Aber von allem, was ich weiß, und das ist nur ein kleiner Teil, es gibt andere, die sind belesen und die haben viel mehr auch gesehen und waren bei den Stämmen, aber von dem, was wie ich es wahrnehme, ist der Schamane ein Priester, der die Verantwortung hat für den Stamm. Und diese Schamanen in den alten Traditionen sind willens, Leid und Last und Beschränkungen oder Verwünschungen für ihren Stamm zu transformieren. Und in der absoluten Konsequenz sind sie bereit, wenn es notwendig ist, ihr Leben für ihren Stamm zu geben. Mhm. Und das ist die oberste Regel. Genauso wie ich kann nicht halb schwanger sein, ist das mein Ansatz. Manche sagen, der Köhne ist jetzt wieder echt streng. Ja, bin ich für mich. Aber wenn ich nicht willens bin für den Stamm, und was ist ein Stamm noch? Das sind die Menschen, die ich liebe. Im Zweifelsfalle zu sterben, mein Leben zu geben, dann sollte ich mich nicht Schamane nennen. Dann bin ich schamanisch praktizierend oder was anderes. Wenn ich willens bin, für die Sache, die ich vertrete, zu sterben oder mein Leben zu geben. Und das meine ich jetzt auch nicht kriegerisch, ja, das meine ich auch nicht, sondern einfach zu sagen, ich opfere mein Fleisch. Da sind wir jetzt in anderen Analogien, wo das auch auftaucht, ja, in anderen Religionen. Wenn man das nicht kann, dann sollte man das nochmal bedenken. Definitiv nicht nach 3 Wochen Endkursen.
Ja.
Ja, das ist meine Ausbildung dauert an. Die hat sich nochmal komplett geändert. Seit 5 Jahren, jetzt im Mai sind es 5 Jahre, wo meine Frau und ich hier auf einer Alm leben, in der Stille, Zurückgezogenheit weitestgehend. Wir haben zwar Kontakt mit anderen, also wie mit euch jetzt, da gibt es natürlich tolle Online-Möglichkeiten, aber es kommen auch Leute hier. Morgen haben wir einen schönen großen Workshop hier. Aber wir sind größtenteils in der Stille. Da ist nochmal was ganz anderes passiert von der Ausbildung. Also die Ausbildung dauert so lange an, wie ich sein werde. Und nach diesem physischen Leben geht wahrscheinlich dann die Ausbildung erst nochmal richtig los. Ja, weil da geht es ja dann erst weiter.
Mhm. Na, und wenn man jetzt, ich sag mal, da eine Ausbildung macht, ne? Und wir reden ja gerade jetzt auch von Europa, ne? Wo sind denn da noch die Stämme, ne? Außer jetzt vielleicht die Familie oder die Großfamilie, ne, die man dann dazu heranziehen kann, oder? Also immer diese Verantwortung, die man dann ja übernimmt, ne, wenn man es dann echt meint, die fühlt sich für mich dann jetzt hier in der westlichen Welt so eher beliebig an erstmal.
Die ist total beliebig und ich habe bisher noch keinen permanenten Dauerstamm getroffen, der sich in dieser Zeit jetzt noch gebildet hat. Es gibt viele Projekte, die zusammenarbeiten, die zusammen so kleinen Ackerbau betreiben zur Selbstversorgung oder so. Ob ich das als Stamm bezeichnen würde, mag sein, dann habe ich sie noch nicht getroffen. Ich halte das für möglich. Aber es gibt ja zu viele Ausweichmöglichkeiten da auch noch. Also wenn ich jetzt in einem als Stamm vor 1000 Jahren oder zu zweit, wir müssen ja dann wahrscheinlich schon weit fast in die vorchristliche Zeit zurückgehen, da lebe, dann ich bin ein Jäger, jung, stark und bin in der Lage, mir mein eigenes Fleisch zu jagen. Ansonsten ist keiner aus dem Stamm in der Lage, alleine zu überleben. Das heißt, das ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil man weiß, anders geht es nicht. Das ist ein ziemlicher Faktor. In unserer kann man immer noch wegziehen. Ich suche mir wieder einen Job, ich mache was anderes. Aber bei den Stämmen, wo du gerade gesagt hast, das ist wirklich sehr interessant. Welche Stämme gibt es hier noch oder welche Kultur gibt es hier noch? Und dann wird ja immer von den Indigenen geredet. Und da habe ich einen anderen Standpunkt. Also indigen ist, meine Vorfahren kommen von hier. Und es wird aber immer so gesagt, die Indigenen haben noch das Wissen. Ja, haben sie zum Teil, aber auch nicht mehr komplett. Also viele von denen, die sich als indigen ausgeben, jetzt kein Weltteil oder Kontinent, die essen auch bei McDonald's und tragen auch Nike-Turnschuhe. Und das heißt, aber die haben sicherlich noch Wissen, wahrscheinlich mehr als wir. Aber der Grund ist nicht, dass die besser sind, sondern der Grund ist einfach, dass die Christianisierung, die das alles ausgelöscht hat, mit Blut und Folter und Zwang und Krieg, einfach nicht so lang her ist. Die kürzeste Kolonialisierung ist in Nordamerika gewesen. Ja, gut, wir haben Afrika noch, aber wenn wir mal von den Klassikern reden, das ist vielleicht 300 Jahre her. Südamerika, Mittelamerika ist weit aus. Das sind 500, 600 Jahre. Das ist mit Kolumbus, Ende 1490, glaube ich. Also im 16. Jahrhundert, 1500 irgendwann, ging es da los, wo dann das Gold gesucht wurde. Ja, so 500. Da sind wir schon mit 300, 500 Jahre. Ja, wann war es denn bei uns? Da müssen wir zurückgehen bis ans Römische Imperium. Bis da, wo die römischen Truppen herkamen und Bäume gefällt haben und die Truppen und
Bonifatius fällt mir da ein, ne?
Ja, der Held mit der Axt irgendwie. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wann der gelebt hat, aber das ist so, da sind wir einfach mal nochmal 1000 Jahre vorher. Wo diese wirklichen Wurzeln der Stämme hier, die sich aber auch nicht, das ist auch so eine Sache, das ist immer, die haben sich untereinander ja auch bekriegt. Ich habe mal nordamerikanische indigene Indianer fragen dürfen, die ich ganz toll fand. Die hatten großartiges Wissen. Aber denen habe ich mal die Frage gestellt, habt ihr euch eigentlich auch bekriegt, bevor der weiße Mann kam? Ja, natürlich, die mit denen und die wussten, die mochten wir noch nie und so. Da sage ich, naja, das ist jetzt auch nicht irgendwie New Age, wir leben in der Natur, sondern da war auch Hauen und Stechen von Mensch zu Mensch und Stamm zu Stamm. Also auch nicht das, was wir so als heiligstes Reich nehmen würden.
Das war hier bei den Germanen ja genauso. Also ich hatte jetzt mit meinem Sohn vor kurzem, also schon ein bisschen länger her, tatsächlich über diese Christianisierung gesprochen oder wie heißt die? Karl der Große und was das Gute war der Christianisierung und das Schlechte und das Gute war nicht viel, aber eine Sache, dass die deutschen Völker irgendwie zusammengeführt wurden, mehr oder weniger zwanghaft, was auch immer, man kann es bewerten, wenn man es will, die haben sich definitiv bekriegt. Ja.
Die waren sich untereinander auch nicht spinnen. Auch die weiter im Norden. Ja, ich habe mal ganz, ganz schöne Vortrag gesehen über die verschiedenen Wikingerarten, ja, die es gab. Also der norwegische Wikinger, der dann isländische Wikinger, der schwedische Wikinger, der dänische, dann die in Russland waren und dann irgendwie noch die doch irgendwie oben Richtung Finnland waren dann auch noch. Und also die sich damit beschäftigen, das war, glaube ich, ein Norweger, der darüber einen Vortrag hielt, der sagte auch, die waren grundverschieden und die waren sich auch spinnefeind zum Teil. Ja, also auch da ist jetzt auch nicht so das heile Gänschenleben gewesen, was wir uns immer da so vorstellen, dass die da irgendwie peaceful im Dschungel und ja, wir teilen alles, sicherlich in den Stämmen schon, das ist so, wir teilen alles so, dass jeder kommt, aber die Sitten sind halt auch extrem rau. Also wenn du nicht in der Lage bist, hier mitzumachen, so, dann kann es auch sein, dass du ausgestoßen wirst oder dass wir die Kinder dann sterben lassen, weil wir sie nicht über den Winter bringen, weil die Schwangerschaft ist zu viel gewesen und. Das gab's ja nun auch. Ne? Das ist knallhart. Insofern immer Obacht, wo wir uns da reinbegeben von der Energie.
Naja, es ist eben so die Frage mit dem Bewusstsein. Haben wir jetzt ein höheres Bewusstsein, dass es doch möglich wäre, jetzt die Konflikte friedvoll zu transformieren? Oder werden wir immer wieder in diese Schlaufe kommen, dass wir uns gegenseitig bekriegen? Das ist eben jetzt auch so, finde ich, so eine aktuelle Frage.
Gerade scheint ja zumindest eine gewisse Gruppe auf diesem Planeten ja nochmal einen Gang runtergeschaltet zu haben und gerade das Gaspedal bis zum Bodenblech durchgedrückt zu haben.
Ja, das ist so wahr.
Zu Keimern, wie das anders ausschaut, kann ich nicht sagen. Vielleicht noch eine Sache abschließend zu dem Schamanen. Ich habe dann irgendwann gesagt, diese ganzen Titel und Namensgebungen passen für mich nicht. Und da war die Bezeichnung helfender Mensch, die jetzt eine Bezeichnung geworden ist, eigentlich keine Bezeichnung, sondern ich kann sagen, was ist die größte Glaubensgemeinschaft, der ich mich zuordnen kann, ohne zu trennen? Und das ist Mensch. Und im besten Falle bin ich ein helfender Mensch. Da haben alle damals gesagt, bist du völlig wahnsinnig. Und ich habe gesagt, nee, das ist das Einzige, was passt. Ja, so war das. Es ist mittlerweile auch so ein, weiß nicht, Label gar nicht, aber ich sage dann auch helfender Mensch, aber es sollte eigentlich eben ein No-Label sein. Ja, der Lars, der Mensch, das ist. Ja.
Lars, du hattest vorhin auch nochmal so von dir gesagt, dass du auch so die Dämonen in dir hattest, die dir einreden wollten, dass du nie deine Bestimmung, deine helfender Mensch-Aufgabe umsetzen kannst und dass du da schon Rituale gemacht hast, die dir geholfen haben, in deine Kraft zu kommen. Und vielleicht kannst du darüber nochmal sprechen. Du hattest schon mal so angedeutet, dass du auch sagst, wie man die Dämonen einfach rausbringen können aus dem eigenen System. Vielleicht kannst du darüber nochmal so ja eine Möglichkeit geben, wie jeder Mensch, der das ja kennt. Also ich kenne das total, diese inneren Mindfuck, wenn oder diese Dämonen, die da kommen und sagen, du kriegst das eh nicht hin. Ne? Das spreche ich dann auch immer laut aus. Und dann geht's mir genauso wie du, dass ich sage, ja, und ich mach's trotzdem. Aber vielleicht hast du da nochmal so eine Idee, wie ich da diese Dämonen einfach loswerde oder auch handle im Guten, also mit den guten Kräften. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. das ist wahrscheinlich ist das die anspruchsvolle Arbeit eines sich geistig bewussten Menschenwesens während seiner Lebensspanne im Fleisch. Deshalb,
also eine größere Aufgabe.
Das ist wahrscheinlich
eine Lebensaufgabe.
Das ist eine komplette Lebensaufgabe. Ich kann dir nicht sagen, das wäre vermessen. Das machen zwar viele, ich weiß das so, oh, ich bin total im Licht und ich lebe die allumfassende Liebe 24/7 und für mich ist das immer eine Selbstlüge und zwar einer recht annehmbaren Größe. Also, wir sind hier als Menschen in einer dualen Umgebung. Und da wir in einer dualen Umgebung sind, der Betrachtung, ich kann dich betrachten, ich kann die Dinge außerhalb von mir wahrnehmen als Illusion, aber ich nehme sie wahr, muss mein Körper auch dual sein. Die, nennen wir sie mal, die dunklen dämonisch-satanischen Reiche sind hierarchisch. Die sind hierarchisch und zwar in einer Form, dass Kraft von unten nach oben gesaugt wird, um die Führer in diesen Reichen in der Kraft zu halten. In den reinen Lichtreichen gibt es auch Hierarchien, die sind aber offen und die bedienen sich nicht der Kraft von unten nach oben, sondern da ist eher das Prinzip der höchsten Wesen. Sie geben die Kraft nach unten, sodass die in den Hierarchien unteren Wesen, das sind wir, sich selbst erinnern dürfen als Teil des Ganzen. Also eine wirkliche spirituelle Initiation, Erfahrung, Bewusstwerdung beinhaltet immer, Trennung ist eine Illusion. Das ist konträr zu den Reichen der dunkeldämonischen, satanischen. Und entgegen der Landläufigkeit, Meinung, alles ist Licht und Liebe, die gibt es. Die sind aktiv. So, und unser Körper zum Beispiel, unser Körper, ich habe einmal einen Menschen getroffen, dem ich abnehme, dass er, weil ich Freunde hatte, die ihn mit ihm seit Jahrzehnten befreundet sind, die mir gesagt haben, der isst wirklich seit Jahrzehnten nichts mehr. Lichtnahrung. Obwohl er es nicht als Lichtnahrung bezeichnet. Mhm. Sondern der hat mir damals erzählt, ich war in tiefer Yogi-Meditation und war eh vegan und habe dann gesehen, ein Apfel ist eine komprimierte Energie. Und wenn der mir hilft, dann muss diese komprimierte Energie, bevor sie komprimiert wurde, auch woanders sein. Und darauf richte ich mich aus und nehme sie über Atem und anderen Techniken in mich hinein. Er hat ein Jahr lang abgenommen und dann war er stabil. Er trank noch ein bisschen Wasser, es musste aber auch nicht wirklich sein. Von dem glaube ich das. Aber das ist die absolute Ausnahme in den ganzen spirituellen Kreisen. Die von Lichtnahrung gesprochen haben, haben das eine Zeit lang mal gemacht, aber nicht über Jahrzehnte. Aber es gibt Menschen, die das können. Die tun das. So, da reden wir aber vielleicht über, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahl, da gab es in Indien mal jemanden, der ist ja dann auch getestet worden, vor gar nicht so langer Zeit. Die Ergebnisse, der hat er, glaube ich, sogar zugenommen ein bisschen. Also die gibt es. Aber der Normalmensch ist folgendes. Ich brauche etwas, was ich hier hineinnehme, Atem, Wasser, Nahrung, von mir aus vegan oder tierisch, das ist völlig egal. Das heißt, ich muss in eine Hierarchie gehen, die unter mir ist, vom Bewusstsein, auch das ist nicht, ich sage nicht, dass der Mensch über dem Tier steht, aber es sind andere Bewusstseine, Pflanzen haben andere Bewusstseine, Wasser hat ein anderes Bewusstsein, ich muss das in mich aufnehmen, damit ich da, also letztendlich ist die Körperstruktur, ich nehme Dinge auf, die mich dann nähren, letztendlich Teil der, nennen wir es mal, dunklen, hierarchischen Dualschöpfung. Es sei denn, ich trete da raus. Das gelingt aber nur den allerwenigsten. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich gar nicht. Ne, das möchte ich auch niemandem raten. Ich habe es selber nicht probiert, obwohl ich auch längere Fastenperioden kenne, was geht. Aber da rede ich nicht von, Lars hat 5 Jahre nichts gegessen. Da rede ich mal von 2 Wochen oder so. Ja, so. So, und jetzt kommen wir zu den, und das ist halt die Aufgabe. Wir sind hier in einer dualen Welt, in einem dualen Körper. Und die freie Entscheidung, die immer so proklamiert wird, ihr seid freie Schöpferwesen, sind wir nicht. Also das sind wir nicht. Wir sind absolut frei in der Ausrichtung unseres Geistes. Ja. Und das kann unglaubliche Dinge verändern. Aber wir sind nicht freie Schöpferwesen, weil indem wir uns einfach mal so alles bestellen können, was wir uns aus unserem eigenen Willen heraus wünschen. Das ist eine Selbstlüge innerhalb dieser neo-esoterischen Szene und auch anderen Szenen und Gruppierungen, die zum Himmel schreit. Jetzt benutze ich mal das Wort. Aber wir sind absolut frei in unserer Ausrichtung und der Betrachtung der Dinge. Da, und das ist heilig. Das ist der eigentliche Faktor. Nicht, ich mache ein Ritual, richte meinen Geist aus und dann kriege ich den Traumjob. Das kann zwar passieren, aber muss nicht. Aber ich kann die Dinge immer anders betrachten. Bei Heilung zum Beispiel ist es ganz wichtig. Wenn ich mit einem Menschen arbeite, muss ich in der Lage sein, den zu betrachten, wie er in absolut heilem Zustand ist. Und dann ist es ein Feld, was ich auf ihn gebe, und dann muss man schauen, wie das Feld funktioniert. Mhm. Reagiert das Feld? Und manchmal reagiert das unglaublich. Und manchmal reagiert es nur teilweise. Und manchmal auch, leider, reagiert es gar nicht. So. Mhm. Kommen wir also zu dem, was du eigentlich gesagt hast. Die konstante Aufmerksamkeit. Ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, man kennt das. Also man will immer meditieren und keine Gedanken haben. Das gelingt nicht. Und wenn, gelingt das nur sekundenweise. Ja, es gibt mal jemanden, der hat mir das mal gesagt, wenn du irgendwie, glaube ich, 6-7 Minuten nichts denkst, wenn du das schaffst, bist du komplett im erleuchteten Zustand. Normalerweise kommt immer was. Das heißt, mein Bewusstsein ist, ich will keine Gedanken haben, ich will in der Leere sein. Das geht. Und irgendwann kommt da was und man bemerkt das dann auch so, ah, da ist ja jetzt wieder ein Gedanke. Die werden aber, da muss man mal drauf achten, die sind meistens extern. Man betrachtet die als externe Gedanken. Die sind nicht, oh, jetzt kommt der Gedanke aus mir heraus. Da muss man mal drauf achten in der tiefen Meditation. Und mittlerweile habe ich auch mein großes Fragezeichen, sind Gedanken, welche wir haben, eigentlich unsere Gedanken? Oder ist es das Ergebnis von Feldern, die unglaublich zahlreich sind, denen wir Raum geben in uns? Ja? Oder ne, das spricht das Engelchen oder spricht das Teufelchen? Kann man vielleicht ganz einfach so sagen. Mhm. Ja? Ja, das ist gerade so in den Wintermonaten sind das Sachen, die, wo ich, wir uns da zum Teil sehr schulen in der absoluten Stille, sagen, okay, woher kommt jetzt dieser Gedanke? Ist der aus mir heraus entstanden? Und dann muss ich häufig sagen, nee, interessant. Und dann kann ich sagen, du bleibst außerhalb. Ich entschließe, dass du bist und du kriegst meinen Segen, aber bist nicht da. Mhm. Bezüglich der, von dem ersten, was du gesagt hast, wie können Menschen diese Dämonen in Schach halten? Es geht ja nicht darum, da auch in den Kampf zu gehen. Ja, weil in dem Kampf der dualen Sachen wird ein rein dunkles Wesen wahrscheinlich immer überliegen, weil es sehr rücksichtslos vorgeht. Also ich will nicht in den Kampf gehen. Ja, sondern ich will in die Bestimmtheit gehen. Und die Bestimmtheit ist, dass ich weiß, und das weiß jeder, das kann jeder Mensch sagen für sich, nicht nur, dass ich jetzt der tolle Typ bin hier, der das von sich sagen darf. Jeder Mensch darf von sich sagen, ich bin ein Kind des Ursprungs. Ich bin ein Kind des allerersten Gedankens Gottes oder des Allvaters und der Allmutter, um das auch zweigeschlechtlich zu sagen, wobei das ist auch immer so ein Thema, dass wir viel zu sehr geschlechtlich denken in diesen Urprinzipien der Schöpfung. Das eine ist das Ausgebende, das andere ist das Transformierende, das Lebensgespenden. Also die Schöpfung eigentlich, so wie ich sie wahrnehme, ist weiblich. Ja, so. Aber der Urfunke, das Gebende, ist ein männlicher, aber der hat halt keinen Bart. Das ist was ganz anderes. So, aber ich kann sagen, jeder Mensch kann sagen, ich bin Teil dieser Schöpfung. Und in diesem Anfang der Schöpfung, und jede Religion, jede spirituelle Richtung weiß von diesem Feld, dieses unbeschriebene, ungeteilte Feld. Jede, auch die Animistischen wissen das, auch die Nordischen wussten das, die Christen wissen das, die Moslems wissen das, alle wissen das, die Buddhisten wissen das sowieso. Ich kann sagen, ich bin ein Kind von diesem. Das heißt, ich bin ein Kind des All-Eins. Und jede Trennung ist nur Illusion. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein Spruch von mir, wir können das eigentlich mal machen, jetzt hören ja Leute zu. Machen wir mal ein kleines Ritual. ohne jetzt groß in die, aber einfach nur über die Wortwahl. Alles, was an mir ist, alles, was in mir ist, alles, was um mich herum ist, muss ich, dieses gebiete ich mit meinen Worten, hier und jetzt der Liebe und Kraft, der Einheit, des höchsten Wesens von allem, was ist, dem ersten Gedanken der Schöpfung, dem ersten Mysterium des ersten Raumes hingeben und seine Einheit endgültig, unwiderruflich annehmen. Alle Wesen und Energien, die dieses hier und jetzt nicht können oder wollen, müssen, dieses gebiete ich, sich hier und jetzt aus meinem Feld, aus mir heraus entfernen und zu dem Ursprung zurückkehren, von dem sie einst ausgesandt wurden. Auf dem Weg dorthin segne ich euch und wünsche euch das Schönste und Beste. Entscheidet euch jetzt für die Einheit des Höchsten oder verlasst mich und den Bereich um mich herum endgültig und unwiderruflich jetzt.
Dankeschön.
Das ist die Entschiedenheit des Menschengeschlechtes. Das ist die Freiheit, das ist die Gottesgabe, dass wir unseren Geist ausrichten können und zu sagen, verlasst mich. Das ist das zweite des Spiegelspiels.
Genau,
das ist. Wenn du es bis jetzt nicht kannst, geh aus meinem Feld. Du kriegst auch meinen Segen. Ich segne dich. Aber hier hast du keinen Raum mehr. Und das ist sehr mächtig. Das ist aber eine andere Macht, als sie in den niederen Hierarchien, und dazu gehört leider dieser Planet, so wie er gerade regiert wird, gehört. Wobei ich jetzt keine Regierungen meine, okay? Also das war jetzt nicht politisch gemeint. Diese Kraft haben wir. Und das ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, welcher Religion, welcher Form des Schamanismus ordnest du das jetzt zu? Keiner. Das ist allübergreifend. Und das war, als ich in diese Bewusstseinssachen gekommen bin damals oder mir offenbart wurden, habe ich gesagt, ich kann mir keinen Namen mehr geben, der irgendwas mit Religion oder so zu tun hat, sondern ich kann nur noch sagen Mensch, weil das war menschlich. Mhm. Ich entscheide mich für das Wohlwollen, für die Liebe, für das Gute und alles, was das jetzt nicht kann oder will, wird gesegnet und muss mich aber jetzt verlassen. Das ist ein Grundteil von Sachen, die ich mit Menschen mache, wenn sie zu mir kommen. Oder das ist zum Beispiel morgen, der Workshop nennt sich Spiritual Clearing, Reinigung. Und da werden wir das zusammen sprechen, dann nochmal im anderen Kontext und dann nochmal mit ein, zwei Ritualsachen auch. Aber das ist Teil zum Beispiel von so einem Tag, wo ich sage, erstmal muss das Zeug raus. Und dann kann ich gucken, was ist denn da. Weil ansonsten fliegt bei den meisten Menschen viel zu viel rum. Mach doch das, wie du sagst, der Dämon. Wie kann ich denn den in Schach kriegen? Damit unter anderem. Das ist eine der Möglichkeiten. Es gibt noch andere Sachen. Aber für mich selber, da kann ich nur für mich sprechen, reicht da eine einfache Räucherung nicht aus. Es muss immer noch diese Intention dazu. Räuchern ist großartig. Und das machen wir auch morgen. Aber das reicht eben nicht nur aus. Ne? Das ist nochmal auf die Sache, das ist ein lebenslanger Prozess, das so zu halten und auf einen Punkt zu kommen. Und ultimativ vielleicht ist man dann in der Lage, weitestgehend sein Feld freizuhalten. Aber man merkt auch die ganz, ganz großen Meister dieser Weltgeschichte. Ja, und dazu gehört Yeshua, Meschiach, der Christus, wurde dann nochmal verführt. Ja, also das ist immer, die wollen immer dann nochmal, willst du nicht doch ein bisschen Macht oder so? Ja, oder andere, die wurden alle verführt dann nochmal. Also kurz vor einer großen Möglichkeit der Erleuchtung nochmal, kommen dann nochmal so, die sagen, und dann wieder sagen, ey. Oder weiche von mir, genau. Aber weiche von mir ist, das mag ich vom Wort her nicht so. Verlass mich einfach, ist ein bisschen lässiger. Da braucht man nicht so weiche, das ist immer, da gibt man dem auch viel mehr Kraft. Ja,
Hört sich so nach Hollywood an.
Ja. Ja, genau, das ist so ein bisschen priesterlich, das wollen wir ja nicht hier so. Ja, ja.
Lars, du begleitest auch Gruppen. Du hast eine Gruppe jeden Monat, die sich trifft.
Nein, hast du nicht. Ich hab keine Gruppe, ich bilde auch.
Online hattest du mir nicht irgendwie erzählt, Gesänge irgendwie?
Nein, was ich mache ist, fast monatlich, dass ich zu Gebetsmeditationen aufrufe.
Genau.
Das mache ich. Und das ist so ein Kommen und ein Gehen bei denen, aber es gibt mittlerweile einen recht festen Kreis, die ist aber nicht als Gruppe bezeichnet, wird nicht als Gruppe von mir bezeichnet, die sich über eine Meditation, die ich vorbereite, einsinge, einspreche, schreibe, wo unter anderem auch fast immer das, was ich gerade gesprochen habe, dazugehört, zu Beginn einfach mal zum Clearing des Feldes. Das ist immer sonntags um 19 Uhr. Dann quasi diesen Soundfile, den sie runtergeladen haben, exakt zum gleichen Moment anhören, sodass der Input der Energie dann identisch ist. Ja. Das ist für mich ganz wichtig, dass du weitestgehend abgeschirmt bist von äußeren Sachen. Ich habe mal gesagt, wenn 1000 Leute sich in einem Feld vereinen und von den 1000, die sich in einem Feld, sagen wir mal Frieden, vereinen und 3 von diesem in diesem Quantenfeld zweifeln oder sind nicht dabei oder bringen da irgendwas anderes rein, dann kollabiert das Feld. Also ein einheitliches Feld darf immer nur zweifelsfrei sein. Und da ist für mich die beste Möglichkeit einfach, kriegst was auf die Ohren, mach die Augen zu und geh dann da rein. Nicht, dass ich sage, dass das jetzt die alleinige Art ist, aber das mache ich jeden Monat einmal. Und da sind dann schon ein paar Leute dabei, die das ja machen.
Das kann man auf jeden Fall verlinken. Ich weiß nicht, ob du das schon mir geschickt hattest, aber das kann man auch machen.
Wenn ihr das möchtet, gerne.
Weil ich einfach für mich anschreiben. Ist es immer so ein Herzensanliegen, Menschen zusammenzubringen, dass sie einfach so, gerade weil du nochmal gesagt hast, zweifelsfrei, also rauskommen und rein ins Vertrauen und einfach sich wirklich einschwingen, Frequenzen, Gebete. Ich finde, das ist schon ein Weg, wo wir sozusagen in die Ruhe, in den Frieden kommen können. Also das ist meine Wahrnehmung. Vielleicht magst du noch was sagen, so abschließend zu den Kongressteilnehmern, was du ihnen auf den Weg gibst, gerade jetzt.
Also eine Sache, wenn man an so einem Kongress teilnimmt, dann macht man das, weil man wahrscheinlich schon einige Sachen vorher auch gemacht hat. Dann ist man schon bewusst, das ist jetzt nicht für jemanden, der gerade das erste Mal war, selten, aber ich schätze, die werden schon was gemacht haben. Das Wichtigste für die Leute ist zum Beispiel, das sind einige Leute, ich weiß gar nicht, wie viele ihr habt, ich weiß auch gar nicht, wen ihr habt, das ist auch egal, ich sage, ihr habt die mal einfach mal toll ausgewählt, aber es gibt viele Leute, die eine gewisse Präsenz haben, also genau, ob jetzt spirituell oder religiös oder wo auch immer, und macht einen Fehler nicht, vergleicht nicht, weil sie, vergleicht euch nicht mit ihnen, dass sie besser, freier oder sind und ihr noch nicht so weit seid. Darum geht es nicht. Das passiert häufig. Es ist häufig in dieser, ich nenne es jetzt mal eine Szene, in dieser religiös-spirituellen Szene, und da meine ich auch die Religion, dass sie sagen, dieser Mensch ist so, und da ich noch die Probleme habe, in der schlechten Ehe bin, der Job nicht befriedigend ist oder ich noch Krankheiten habe, muss ich noch so und so viel machen und ich bin noch nicht so weit. Das heißt, ich ordne mich in eine Hierarchie ein. Ich kenne sehr, sehr viele helfende, gute Menschen, Lehrer, und die haben alle ihre Themen, alle, gerade aktuell, durch dieses Nadelöhr, in dem wir uns befinden, geht man auch nicht unbeschadet. Ja, das wird eng. Wir sind gerade in einer weltweiten Initiation, und Initiationen in den Traditionen ist immer, beinhaltet immer, dass es ein Gefühl gibt, ich schaffe das jetzt nicht, ich habe auch keine Kraft mehr, ich bin völlig am Ende. Und danach beginnt wieder auf. Es ist wie ein Geburtskanal, ne? Jetzt wird's eng, sagte das Baby. Und danach ist dann erst das Licht da. Da sind wir drin. Das heißt, hört auf mit diesen Hierarchien. Das sind Menschen, die euch Möglichkeiten geben, die ihr vielleicht, wenn ihr sie fühlt, annehmen könnt und die euch helfen können, und mehr nicht. Alles andere geht in Richtung Anbetung, aber das darf niemals zu einer Selbstzerstörung führen. Scheiße, ich habe das jetzt noch nicht geschafft, ich bin noch nicht so weit, und der oder die ist doch da jetzt irgendwie schon das geschenkt bekommen. Das ist grundfalsch. Jeder Mensch ist wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll, und jeder Mensch ist in der Lage, an einem gewissen Punkt einen energetischen Durchbruch zu schaffen, der einen weiterbringt in dieses Bewusstsein des All-Eins-Feldes. Ja, also das ist vielleicht das nochmal, das, was ich am Schluss, was mich jetzt.
Das ist total wertvoll, Lars, total wertvoll. Ich werde das als Trailer mal rausschneiden, weil das ist mein Anliegen für den Kongress, dass wirklich jeder in seine Kraft kommt und jeder sich wertvoll fühlt. Und Und das ist so wichtig. Und selbst, also ich sag mir, dass ich, Andreas hat gesagt, das hast du mir doch gestern erst gesagt oder heute früh. Es ist wirklich so wichtig, sich das bewusst dann einfach zu sagen. Ich habe jetzt dieses Gefühl, dann sage ich, dieser Dämon sagt das zu mir. Und ich sage,
lass mich.
Ja. Hab einen schönen,
weicher.
Schönen Tag.
Schönen Tag.
Vielleicht das noch am Schluss. Die edelste Tat. Wir sind nicht hier, um diese niedrige Schwingung, wir sind ja auf einer sehr niedrigen Schwingung im Vergleich zu den ganz, ganz hohen Reichen. Es geht hier nicht darum, dass wir das hier unbedingt jetzt hier unsere Traumbilder manifestieren. Aber die Traumbilder hier reinzubringen als Möglichkeit der Unterstützung, das ist die eigentliche Aufgabe. Es geht jetzt nicht darum, dass wir das alles jetzt hier so regeln sofort und sind dann bestürzt, dass das nicht klappt. Und da ist ein Satz, die edelste Tat in diesem Prozess ist das Dasein für andere, die Linderung des Leids und die Erinnerung an das, was, woher wir eigentlich stammen. Das sind heilige Felder. Was die auswirken, da müssen wir dann schauen. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten, das können auch ein paar Jahre noch sein, aber noch mehr und weitaus mehr erleben. Also die Linderung des Leids, das Dasein. Und da kann ich sagen, ich bin eigentlich ungläubig, aber ich kümmere mich gerade um die alte Nachbarin und koche der was. Das ist eine heilige Tat. Da muss ich nicht auf dem Berg stehen und den Sonnenaufgang begrüßen. Und es sind auch heilige Taten. Also dieses Schluss mit diesen ganzen Hierarchien und dem Kleinfühlen. Wir sind klein, wir sind nicht allmächtig, aber wir sind allmächtig in der Ausrichtung unseres Geistes und in der Visualisierung und im Träumen.
Und das ist Schöpferkraft in meiner Wahrnehmung. Ja.
Nicht die Veränderung der Materie, so wie ich es haben will. Das nicht. Das ist das
nicht, sondern die, wie ich das betrachte und meinen Geist darauf ausrichte. Und
ja, absolut. Absolut. Ja.
Danke, vielen Dank, Lars.
Herzlichst gern.
Sehr
herzlichst
zum Herzen gern. Gewesen.
Ja. Vielen Dank.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.